Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
Agnieszka Walorska.
Was gab's Neues letzte Woche?
Ja, keine so besonders gute Woche für die Magnificent Seven und allen voran keine so besonders gute Woche für den Tesla, ne?
Ja, und das verbindet sich mit dem besten Tweet, den ich letzte Woche gelesen habe. Das war rund um Bitcoin-Halving. Ja. Bitcoin hat sich halbiert innerhalb einer Nacht und dafür hat Tesla nur 4 Monate gebraucht. Also das zeigt so ein bisschen auf, was den Kurs von Tesla angeht und was dort alles so hintersteckt. Da gab es jede Menge News vergangene Woche. Da steigen wir so ein bisschen in die Tiefe ein, was wirklich die Zahlen dahinter sind und wo sich Tesla und Elon Musk so hinentwickeln.
Ja, auch das, wohin sich Netflix hinentwickelt, wurde ein Stück weit hinterfragt. Und auch Apple, das jetzt bei den Smartphones die Marktführerschaft verloren hat, wofür ja hauptsächlich die Situation in China zuständig ist.
Und in China gibt's auch eine andere Situation, die dreht sich rund um TikTok. Da haben die USA oder das Repräsentantenhaus jetzt tatsächlich entschieden, dass ein Disinvestment, also ein Absondern der US-Tochter stattfinden muss. Und ja, was da in China parallel so passiert und warum das jetzt so ein bisschen Tit for Tat zu werden scheint.
Genau, weil dann wiederum WhatsApp und so weiter dann ja auch in China aus den Stores entfernt werden muss. Und ja, apropos WhatsApp, da gibt's ja News einer anderen Art. Und zwar Meta startet jetzt nochmal eine richtig große AI-Offensive. Und zwar nicht nur mit dem Llama 3, also dem neuesten Open-Source-Sprachmodell, sondern auch mit der Integration der KI in alle ihre Apps, was natürlich in Deutschland noch nicht verfügbar ist.
Und eine Disintegration von KI in Apps oder in Hardware, das scheint sich jetzt so bei Amazon und Alexa abzuzeichnen. Warum sich dort offensichtlich jetzt gerade so die Strategie ändert?
Ja, zum Thema Hardware haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen gesprochen im Kontext des ziemlich zerrissenen Humane AI Pins. Aber es gibt ja auch andere Hardware-Vorstöße und zwar Rewind, was jetzt Limitless heißt. Was das ist, erzählen wir dann natürlich auch später. Und auch Nothing Earbuds, die ChatGPT integrieren. Und ja, das ist noch nicht alles mit den KI-News. Microsoft hat ja auch mal wieder was ziemlich Spannendes rausgebracht. Vasa 1. Ja, ziemlich glaubwürdige Deepfakes. Und wo man bei Video ist, auch Adobe hat ja ziemlich beeindruckende Anwendungen der Generative AI ins Video-Editing integriert.
Und bei beeindruckenden Videos, dann ist es auch nicht mehr weit zu Boston Dynamics. Hier gab es rund um einen neuen Roboter, also der alte wird jetzt in Rente geschickt, einen neuen, der nicht minder schockierend gewesen ist in diesem Video. Also von daher, Terminator is coming. Kann man es vielleicht zusammenfassen.
Genau, und Bitcoin-Halving hast du ja schon erwähnt. Das ist, auch wenn nur so am Rande, das war ja auch noch ein großes Thema, das die Tech-Community, vor allem die Crypto-Community, bewegt hat in der vergangenen Woche.
Und wie es den Kurs bewegt hat, schauen wir uns auch noch an. Das der Strauß an Themen diese Woche. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast abonnieren, einfach auf den Folgen-Button klicken und dann erhaltet ihr jeden Dienstag ganz früh am Morgen automatisch die neue Folge in euren Feed. Ja, legen wir los. Magnificent Seven, das hatte sich ja schon seit einer Weile so ein bisschen auf Magnificent Four oder mittlerweile wahrscheinlich so Magnificent Three reduziert. Und dann gab es natürlich am Freitag einen richtigen Crash nochmal. Und zwar diesmal dann im ganzen AI-Universum und Nvidia, die fast, ja, nicht nur fast, sondern 10% am Freitag verloren haben. Und die ganzen anderen so AI-Stocks rund in diesem Umfeld, da sind natürlich viel auch von den Big Techs, auch von Microsoft, Alphabet davon getrieben worden, Amazon in der letzten Zeit durch die AI-Fantasie und auch Supermicro, einer dieser Highflyer, die haben am Freitag fast 25% verloren.
Ja, also mein Portfolio macht gerade nicht so Spaß.
Nee, meins auch nicht. Aber das hat natürlich auch extrem performt in so kurzer Zeit. Aber jetzt, ja, so ein bisschen Ernüchterung können wir gleich noch ein bisschen, was natürlich auch dahinter steckte, ist die Zinserwartung in den USA. Da scheint es jetzt wohl nicht darauf hinaufzulaufen, dass es so viele Zinssenkungen gibt. Zunächst mal war ja davon irgendwie 6 im Jahr jetzt erwartet worden, dann eher auf 3 zurückgegangen, jetzt wahrscheinlich 2 oder vielleicht sogar gar keine. Das hat natürlich gerade diesen Tech-Highflyern jetzt so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet und dann hilft selbstverständlich auch nicht so die allgemeine weltpolitische Lage, die jetzt mit der Antwort von Israel auf Iran auch nochmal dafür gesorgt hat, dass der Ölpreis kräftig nach oben geschossen ist. Also alles so Sachen, die sich grundsätzlich negativ auf den Aktienmarkt auswirken. Und das sieht man dann natürlich dann bei diesen Highflyern, die besonders performt haben, die auch so eine exponentielle Bewertung dann schon haben, natürlich als erstes dann.
Wobei, wenn ich ehrlich bin, also wie gesagt, ich würde jetzt hier, wir sind ja kein Aktienmarkt-Podcast und machen keine Empfehlungen, aber ich überlege mir schon, ob ich jetzt ein bisschen Nvidia-Aktien nachkaufen sollte.
Ja, ich habe bisher nebst dem, was ich da als Position im Portfolio habe, ja natürlich auch Sparplan einfach laufen. Okay. Das kann dann halt immer helfen, dass man dann einfach so einen Cost-Average-Effekt hat, sich eigentlich nicht so von den Kursbewegungen, die entlang einer Linie dann immer schwanken, sich so beeinflussen lässt. Das Timing ist natürlich immer das Schwerste, von daher einfach. Ja. Das, wenn ich eine Sache empfehlen kann, auch wenn es keine Investment-Empfehlung ist, aber eigentlich sich da möglichst loszulösen von und kontinuierlich einfach auszubauen oder abzubauen, je nachdem, welche Position man da halt hat. Mhm. Aber jetzt nicht so von einzelnen Schwankungen sich so rumtreiben lassen.
Ja, und natürlich eben das Unternehmen, das am meisten betroffen ist, wo man sich ja fragt, ob sie überhaupt in diese Magnificent Seven gehören. Das ist ja auch so witzig, weil dieser Begriff ist quasi gerade entstanden. Und dann, weil das vorher ja die, wie hießen die früher, GAFA.
GAFAM dann irgendwann, weil Microsoft noch dazu, aber dann haben sich die ganzen Namen ja der Unternehmen wiederum geändert. Von Meta, Facebook und Alphabet und Google und naja, von daher.
Und dann kam ja Nvidia noch dazwischen, musste man ja auch unterbringen und dann hieß es auf einmal Magnificent Seven. Und kaum hieß es so, flog eigentlich schon Tesla alleine aus diesem Magnificent Seven, in die sie ja quasi aufgestiegen ist.
Ja, und bei Tesla, da gab es wirklich eine unglaubliche Menge an News vergangener Woche. Also wahrscheinlich ist sie meist nicht verborgen geblieben, dass ich zumindest so in der letzten Zeit nicht der größte Elon Musk-Fan bin. Muss schon sagen, mir hat er fast schon leid getan. Also, wenn es sowas geben kann. Aber ja, dann, wie er sich dann wiederum verhalten hat, hat dann aber wiederum belegt, dass ja eigentlich doch nicht. Mhm. Also vielleicht kurz zusammengefasst, was ist dort alles vorgefallen? Oder grundsätzlich hat sich der Kurs von Tesla seit Jahresbeginn um 40% nach unten entwickelt. Also damit ist es die worst performing stock im S&P 500. Das muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Und da stecken eine ganze Menge Sachen hinter. Also A, das natürlich, klopfe ich mir auf die Schulter, meine Prognose, dass Elon Musk zum Liability für sein Unternehmen wird, was sich für 2024 ja Anfang des Jahres ausgerufen hatte, ziemlich genau zutrifft. Also wenn ich auf diese Wette tatsächlich dann auch geschortet hätte, dann hätte ich noch ein bisschen mehr verdient wahrscheinlich. Aber okay, Tesla ist es halt immer schwierig. Da hat man schon alles gesehen. Die Aktie hat sich schon ein paar Mal halbiert oder gedrittelt, um dann wieder voll durchzustarten und so viel wert zu sein wie sämtliche anderen Autounternehmen zusammen, weil es natürlich kein Car Manufacturer ist, sondern ein Technology Company. Das ist ja immer so die Differenzierung gewesen.
Oder eine PR-Company eigentlich viel mehr.
Exakt, ja. Also wie viel davon dann an Versprechungen von Elon Musk geknüpft war, die, naja, so vom Track Record, was davon eingetreten ist, nicht ganz so sich unterstützen lassen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen die Frage. Da stellen sich viele Investoren die Frage, ob es jetzt einfach auf den Boden zurückkommt und einfach nur bewertet werden müsste, wie halt eine ganz normale Autocompany. Und da spielen verschiedene Sachen eine Rolle. Und das eine, und das ist eigentlich so eine klassische Automobildenke, wenn man sich mal die Modellreihe von Tesla anschaut, dann sind die jetzt verglichen mit anderen Automobilherstellern schon ziemlich veraltet. Also die Modelle, die da noch unterwegs sind, In der Regel machen Automobilhersteller so, ich glaube, alle 2,5, 3 Jahre so ein Refresh von ihren Modellen und ein paar Jahre länger dann noch einfach einen kompletten Relaunch einer Modellreihe. Und da sind die meisten Modelle von Tesla, jetzt mal vom Model Y abgesehen, schon ziemlich über ihren Zenit hinaus. Also von daher erwarten dort Kunden eigentlich, dass mal was Neues kommt. Viele hatten ja erwartet, dass dann irgendwann dieses $25.000 Modell käme, weil das war ja immer so die ausgerufene Strategie von Tesla, dass man eben im Luxussegment anfängt und dann nach unten geht. Das hatte Elon Musk ja immer proklamiert, um dann in den Massenmarkt reinzukommen.
Die kamen dann halt aber nicht von Tesla, sondern aus China.
Exakt. Das ist sicherlich einer der zentralen Punkte, die jetzt hier Tesla extrem viel Gegenwind bereiten. Davon hatten wir ja auch schon gesprochen, inwieweit Tesla natürlich mitgeholfen hat, den chinesischen Markt fit zu machen durch die Gigafactory, die dort dann gebaut wurde und alles Open Source und hin und her. Da hat China natürlich extrem von profitiert. Aber über 130 Elektroautohersteller machen jetzt natürlich in China und jetzt auch über China hinaus Tesla richtig Druck, was das ganze Pricing angeht. Und dann hatte ein Artikel bei Reuters dann ausgerufen, naja, Tesla hat anscheinend dieses $25.000 Modell jetzt ad acta gelegt, wo Elon Musk dann natürlich als Antwort drauf getweetet hatte, Reuters is lying, Doppelpunkt, again, Ausrufezeichen, ja. Also, um am nächsten Tag dann wiederum eingestehen zu müssen, dass tatsächlich so ist, dass dieses $25.000 Modell nicht kommt. Also, es ist so die typische Fluktuation bei Elon Musk. Was kümmert mich meine Lüge von gestern, wenn ich die heute einfach nochmal neu ganz anders worden kann? Also das ist natürlich, das sind so zentrale Probleme.
Und neben diesen inhaltlichen Problemen, also die jetzt wirklich auf die Autos und die Modelle bezogen sind, kommt natürlich ja auch dieses große Hin und Her mit Musk und seine Forderung nach zusätzlichen Stock Options, nicht wahr? Die haben ja der Firma auch nicht gut getan.
Ja, komme ich auch gleich noch zu. Das ist natürlich ein Thema, was jetzt wieder in der letzten Woche neu aufgekommen ist. Aber was noch kurz zu den Modellen noch weitergelaufen ist, dann wurde ja die ganze Wette so auf diese Cybertrucks gesetzt. Ja, also 2 Millionen Vorbestellungen hat es dort ja gegeben. Und dann ging Tesla wie auch mit den anderen Modellen durch Production Hell. Da hatte Elon Musk ja auch wieder drüber getwittert, dass es natürlich extrem schmerzhaft ist, hier auf Produktionskapazitäten die hochzufahren für den Cybertruck. Das ist ja natürlich jetzt auch ein sehr ungewöhnliches Auto, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also von daher musste man sehr, sehr viele Sachen da in dieser Produktion neu erfinden, mehr oder weniger. Und dieses Thema Cybertruck ist Elon Musk auch vergangene Woche ultimativ nochmal wirklich auf die Füße gefallen, weil der Cybertruck ja schon in den ganzen Reporting, was dann so draußen war, sind in der letzten Zeit zig Videos erschienen, die nicht gerade vorteilhaft für diesen Cybertruck waren. Also es wurde von Elon Musk ja immer so als dieses Auto dargestellt, was mehr oder weniger die Zombie-Apokalypse überstehen kann und Atomkrieg und beschossen werden und was auch alles, so ein Zukunfts-Science-Fiction-Auto, was natürlich als so ein SUV noch viel härter sein sollte als sämtliche, die dort draußen sind. Dann sind lauter Videos rausgekommen, wie so ein Cybertruck zum Beispiel durch eine Pfütze fährt und dann liegen bleibt, weil irgendwie anscheinend so viel Wasser von unten.
Apropos, ne, jetzt hier mal eine kleine Ablenkung, aber hast du dieses Video gesehen von dem Porsche in Dubai? Dass der ist ja quasi da schwimmend rausgekommen ist. Und das war dann, muss man sagen, eher wirklich eine Werbung für Porsche, oder? Dass das Ding da quasi in dem Wasser da quasi schwimmt, komplett überschwemmt ist und dann halt so einfach rausfährt, als wäre da nichts passiert. Also, das ist mal ein kleiner Kontrast zu der Pfütze, in der der Cybertruck liegen bleibt, ne?
Da ja. Gab es tatsächlich bei der Überflutung da in Dubai dieses Video, was dann viral ging, wo dann Leute nur dazu geschrieben haben, German Engineering. Also der Porsche scheint da ganz gut durchgekommen zu sein, zeitweise als Boot eben und fuhr dann nachher weiter. Mit dem Cybertruck scheint es tatsächlich so zu sein, dass einige Leute berichtet haben, dass sie ihn, nachdem sie ihn in die Waschstraße gestellt hatten, dass er danach auch nicht mehr funktionierte. Und das wohlgemerkt, dass wohl in den Terms and Conditions von Tesla in der Garantie ausgeschlossen ist.
Was? Ich darf mein Auto nicht waschen? Ist ja am Ende halt ja auch ein Smartphone auf Rädern, ne? Also ein Smartphone gehst du ja auch nicht in die Wäsche.
Exakt. Also das sind lauter so Sachen. Andere Videos, die dann rauskamen, halt auch, wo der auf Herz und Nieren getestet wurde, wo er so einen Berg hochfährt und gegen den Ford Pickup und natürlich dann beim ersten Hügel gleich liegen bleibt, weil das Differential von denen, also ist nicht wirklich so für geländegängig gebaut, das Auto eigentlich, obwohl es so ein Geländefahrzeug sein sollte. Und bis hin zu Tests, wo der Kofferraum eben geschlossen wird und dann haben die Tester dort so eine Mohrrübe zwischengehalten. Und der schließt halt so langsam und die wird einfach durchgeschnitten. Wenn man das mit einem anderen Auto macht, dann versucht das Auto das halt zu überprüfen, ob dort ein Widerstand ist. Und der Kofferraum ging dann gleich wieder auf, als dieser Widerstand war. Das ist natürlich.
Kann man sich nicht vorstellen, wenn das jetzt keine Mürribe wäre, sondern die Hand eines Kindes zum Beispiel.
Exakt, exakt. Gott. Also das sind lauter solche Themen, die jetzt nicht gerade vorteilhaft für den Cybertruck waren. Aber was vergangene Woche dann noch passiert ist, dann hatte sich wirklich mittlerweile wirklich so für mich zu so einem der Segway unter den SUVs entwickelt. Also Segways waren ja diese Dinger, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, zweirädrig, die mal den ganzen urbanen Verkehr auf den Kopf stellen sollten. So war mal die Vision. Und ja, heute fahren eigentlich nur noch so ein paar Touristen mit Helmen durch die Stadt auf diesen Dingern. Und ja, das sieht halt einfach so eine personifiziert, wie soll man sagen? Also es sieht jetzt nicht gerade sonderlich wie jemand aus, der auf diesen Dingern unterwegs ist, als ob diese Person sonderlich fit ist. Also, sondern häufig so ein bisschen dickbäuchige Touristen, die dann rumgefahren werden. Und das ist so ein bisschen das Image, was diese Segways leider dann auch bekommen haben. Könnte ja durchaus verkehrspolitisch ein ganz interessantes Konzept sein. Aber allein durch diese Außenwirkung, die man als Nutzerin und Nutzer auf diesem Ding hat, ist es halt schon ein totaler Upturn. Und das ist so ein bisschen die Parallele, die ich aktuell jetzt mit dem Cybertruck sehe. Wenn gerade solche Tesla-Fanboys und Elon Musk-Fanboys das gekauft haben, weil sie eben so die harten Männer sind. Und
genau, das war ja so letztendlich ein Auto für das Twitter-Publikum, ne? Mit den ganzen Leuten, die sich irgendwie ihre Bunkern ja auch noch bauen und ihre Waffen lagern, ja, das passt ja eigentlich alles so schön zusammen mit so einem Cybertruck, wo sie ja quasi unantastbar sind, in dem Fall, dass irgendwelche Unruhen stattfinden und dann stellt sich raus, dass es dann doch ganz anders ist.
Ja, also von daher ist es so ein bisschen zum Witz auf Rädern geworden und man möchte sich vielleicht nicht unbedingt in diesem Ding zeigen. Was vergangene Woche noch hinzukam, war dann, dass ein TikTok-User ein Video geteilt hatte, wo sich so eine Abdeckplatte des Gaspedals gelöst hat im Cybertruck. Und diese Abdeckplatte konnte unter so einer Vorrichtung im Auto vorne stecken bleiben, was als Konsequenz hatte, dass das Gaspedal dann auf Vollgas stecken blieb. Das hat dazu geführt, dass jetzt eine Rückrufaktion sämtlicher Cybertrucks in den USA ausgerufen wurde. Und die interessante News daran eigentlich, nachdem das natürlich auch schon schlechte News sind, war dann aber, dass damit jetzt die Verkaufszahlen von Cybertruck öffentlich geworden sind. Man hatte da für das erste Jahr mit 250.000 verkauften Exemplaren geplant. Jetzt sind sie ja schon ein paar Monate auf dem Markt. Und jetzt kam halt raus, dass alle 3.896 Trucks zurückgerufen werden. Upsi. Also weit davon entfernt, was an Verkaufszahlen eigentlich dort so geplant war. Das ist damit jetzt öffentlich geworden. Und wie dieser Fix dann aussah, das hat jetzt auch nicht unbedingt zum Vertrauen beigetragen. Da gingen dann auch Videos rum, dass dann Tesla-Mitarbeiter dort sitzen und einfach mit einer Bohrmaschine dort ein Loch in diese Platine reinbohren und eine Schraube dran festmachen an diesem Pedal dann. Also ein sehr...
Also so wie Hausreparaturen auch vornehmen quasi. So Duct Tape und Sekundenkleber.
So in etwa. Also das hat auch nicht unbedingt jetzt zum Vertrauen beigetragen, was dieses Auto angeht. Und dafür, dass Elon Musk dort halt so viel Zeit und Energie drauf investiert hat, auf seinen Cybertruck, scheint es ein ziemlicher Rohrkrepierer zu sein. Also das hilft natürlich auch nicht. Dann kamen noch wiederum Verkaufszahlen raus von dem Truck. Also wirklich, der hat ja auch so ein Semi, nennt sich das in den USA, also so einen größeren Lastwagen. Da sollten auch 50.000 Stück von verkauft werden. 2017 war da ein Vertrag mit Pepsi unterschrieben worden über 100 von diesen Trucks. Bisher sind 36 ausgeliefert. Ja, wohlgemerkt, seit 2017. Also das scheint auch nicht so richtig. Das ist diese ganze Modellthematik. Ja, was sind die zukünftigen Hits dann bei Tesla. Die sind halt so ein bisschen schwierig. Und dann natürlich diese ganze Defokussierung, die auch stattgefunden hatte rund um Twitter. Da hat er sich natürlich mächtig in die Nesseln gesetzt. Da waren längere Artikel im Wall Street Journal erschienen vergangene Woche, dass nachvollziehbar ist jetzt, dass 60% der eher liberal wählenden Leute, die geplant hatten, einen Tesla zu kaufen, davon jetzt Abstand genommen haben. Keine große Überraschung, hatten wir ja auch schon prognostiziert, wenn plötzlich wenn Elon Musk synonym mit Tesla ist und der jetzt zu so einem rechten Parrot wird, dann möchten sich viele Leute natürlich nicht mehr mit Tesla irgendwie sehen lassen. Und das zeigt sich jetzt tatsächlich auch in diesen Verkaufszahlen. Die Preissenkung ohne Ende, die jetzt stattfinden natürlich, um die Modelle noch irgendwie loszuwerden. Und dann hatte auch hier Elon Musk gesagt, das ist auch wieder eine Lüge, wir erhöhen jetzt die Preise. Und für das Modell Y, also Model Y, wurden die Preise dann um $2,000 erhöht, um dann 2 Tage später wohlgemerkt wieder massiv gesenkt zu werden. Also das signalisiert halt auch schon, dass man hier versucht hat, jetzt ein bisschen Kauflust dadurch zu erzeugen, dass man halt sagt, die Preise steigen ab jetzt, also kauft schnell, sonst müsst ihr mehr dafür zahlen. Und das hat sich tatsächlich offensichtlich nicht in den gestiegenen Verkäufen niedergeschlagen. Also von daher wirklich, wo man hinschaut bei Tesla, ist gerade ein Dumpster-Fire, kann man es eigentlich nennen. Jetzt hat er ausgerufen, Robotaxis werden jetzt das neue Ding.
Die gibt es ja auch schon, aber wieder nicht von Tesla halt, ne? Also
naja. Das ist... Also da schlagen auch halt die meisten Leute, die sich ein bisschen damit beschäftigen, die Hände über den Kopf zusammen und sagen, Robotaxi, seriously, das soll jetzt die zukünftige Bett sein. Also das ist auch noch so weit entfernt, wenn es überhaupt irgendwann kommen sollte. Also das kann die jetzigen Probleme, die Tesla hat, sicherlich nicht lösen. Und in all dieses fällt jetzt wiederum rein.
Also diese ganze Problematik bei Tesla ist letztendlich auch am Ende trotz dieser ganzen Widersprüche auch Elon Musk nicht verborgen geblieben. Und deswegen sollen jetzt Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Und zwar die erste Gegenmaßnahme 14.000 Stellen, also mehr als 10% der weltweiten Belegschaft, sollen gestrichen werden. Also solche Leute sollen entlassen werden. Das wird natürlich von Elon Musk wie immer jetzt nicht so demonstriert in Richtung, wir haben Probleme und deswegen müssen wir die Kosten sparen, sondern das ist eine Maßnahme, um schlank, innovativ und hungrig wieder zu werden, um in die nächste Phase zu gehen. Und also man weiß übrigens ja auch noch nicht, so wie es bisher klang, wird der Standort hier in Brandenburg zum Beispiel nicht so stark davon betroffen, weil es ja auch in Deutschland nicht so einfach ist, einfach Stellen zu streichen, nämlich dass das der Hauptgrund dafür ist. Aber jenseits von den Entlassungen, von den Stellenstreichungen, haben sich einige ja auch entschieden, von alleine zu gehen. Und zwar einige der prominenten Personen aus dem Management, was sicherlich in so einer Situation auch kein besonders gutes Signal ist.
Ja, definitiv. Hier ist der seit 16 Jahren bei Tesla führend an Bord gewesene, der für diese Powertrains dort zuständig ist, der hat sich entschieden, den Hut zu nehmen. Und ja, was die Entlassung dort angeht, in Deutschland ist sicherlich nicht das möglich, was man in den USA jetzt gesehen hat. Und zwar sind diese Entlassungen ähnlich chaotisch wohl jetzt gestartet, wie halt viele Sachen bei Tesla und bei Elon Musk laufen. Und zwar so chaotisch, dass eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber erfahren haben, dass sie nicht mehr bei Tesla arbeiten, als sie morgens beim Kartenleser standen, um aufs Werksgelände zu kommen, dass einfach die Karte nicht mehr funktionierte, was wiederum zu Rückstaus von mehreren Stunden geführt hat von Mitarbeitern, die dann aus der Schlange wieder raus mussten, weil sie ja nicht mehr dort arbeiten. So haben sie davon erfahren. Also das.
So wie bei Twitter, ne? Bei Twitter war es ja ungefähr so ähnlich. Nur dass da ja auch viele Leute eben nicht in irgendwelche Werkgebäuden halt rein mussten, sondern die konnten sich dann einfach am Morgen nicht mehr einloggen. Ja.
Also es kommt dadurch natürlich auch wiederum die extreme Wertschätzung, die Elon Musk so seinen Angestellten gegenüberbringt, zum Ausdruck. Ja, alles Themen, die nicht so toll sind. Und vor dem Hintergrund dieses Dumpster-Fires, was man dort jetzt sieht, hat Elon Musk sich jetzt entschieden, doch nochmal dieses Thema aufzugreifen, was sein Pay-Package angeht. Das war ja von einem Gericht abgeschmettert worden, weil das Board ja wohl ein bisschen compromised ist. Es ist halt besetzt mit seinem Bruder und anderen Tesla-Fanboys. Und das wurde jetzt wieder aufs Tablett gebracht. Er will jetzt eben seine 50 Milliarden dort als Pay-Package haben und da sollen jetzt die Aktionäre drüber abstimmen. Und
perfekter Zeitpunkt, genau. Ne? Die Firma irgendwie schmiert ab, es entlässt 14.000 Leute, das Management, halbe Management kündigt und der will jetzt das Pay-Package nochmal durchsetzen. Ne? Zur Erinnerung, wir haben ja auch darüber gesprochen, will er ja auch so ein bisschen das Board ja auch erpressen, beziehungsweise die Firma erpressen und sagen, dass er sonst, wenn er sein Pay-Package nicht bekommt, die ganzen AI-Sachen woanders baut.
Genau, also Sachen, die maßgeblich sind für die Kursentwicklung, weil die Fantasie von AI natürlich innerhalb von Tesla verkauft wurde, dass er die dann woanders hinnehmen würde. Also es ist schon haarsträubend. Natürlich muss man sich auch anschauen, zu dem Zeitpunkt, als dieses Pay-Package verabschiedet wurde, war es natürlich noch keine 50 Milliarden. Das ist natürlich erst auf diese 50 Milliarden gewachsen, weil er es ja sehr erfolgreich geschafft hat, den Kurs von Tesla auch mehrere 100% nach oben zu ziehen. Ja, also das muss man so ein bisschen relativieren, vielleicht dazu stellen, aber man würde wahrscheinlich sagen, ein bisschen tone-deaf ist es schon, jetzt diese Forderung zu stellen. Und das Feedback von einem großen Aktionär, der größte private Aktionär, ist auch schon, dass er das ablehnen wird, ja, der bisher auch ein Tesla-Fanboy war. Also mal schauen, wie sich das entwickelt, ob die Aktionäre da zustimmen oder das abgeschmettert wird. Ja, auf jeden Fall eben viel, viel Chaos da gerade. Aber ein anderes Unternehmen, was auch mal fast zu den Magnificent Seven dazugehörte, da hat Zahlen reported und da sieht's vielleicht ein bisschen anders aus, zumindest was die Unternehmensergebnisse angeht. Vielleicht nicht die Kursentwicklung jetzt kurzfristig.
Ja, und das ist eigentlich so das Interessante, dass die Zahlen und die Kursentwicklung so eher divergieren, ja, und unterschiedliche Wege gehen. Und ich denke, das liegt an vielen Themen rund um Fantasie, was natürlich immer bei den Stockentwicklungen halt mit eingepreist ist. Und ich glaube, dass diese Fantasie bei Netflix so langsam nach unten geht. Die haben ja nämlich schon sehr gute Nutzerzahlen und auch Umsatzzahlen reported. Aber worauf halt hingewiesen wird, ist, dass viele der Nutzerzahlen entstanden sind nach dieser Schließung der Password-Sharing-Möglichkeit. Und einige Nutzer haben dann und Nutzerinnen haben dann neue Accounts halt angelegt, aber viele in diesem günstigsten Tier, das quasi durch Werbung querfinanziert ist. Und worauf in den Analysen hingewiesen wird, ist, dass das langfristig im Zweifel zu einer nicht besonders positiven wirtschaftlichen Entwicklung bei Netflix führen kann, weil im Moment ist es ein super Deal, weil ich eigentlich kaum Werbung habe und zahle halt weniger. Und das liegt dann offensichtlich auch daran, dass es nicht ausreichend Werbetreibende halt für Netflix im Moment noch gibt und somit diese Querfinanzierung dann doch nicht so gut funktioniert, beziehungsweise dass diese Werbemöglichkeiten und dieser ganze Bereich noch nicht so ausgebaut ist. Andererseits, wenn ich mich daran erinnere, wie das zum Beispiel am Anfang bei Meta war, da hat man sich ja auch gefragt als Werbetreibende auf Meta, warum sie das so wenig professionalisieren und so wenig betonen, hat sich längerfristig dann doch als eine gute Strategie entwickelt. Nachdem sie ja diese Möglichkeiten für Werbetreibende dann doch gefunden haben, ist es ja ein sehr erfolgreiches, werbefinanziertes halt Unternehmen. Von daher, ich denke, dass es bei Netflix noch ein bisschen zu früh ist, um zu sagen, ob diese Strategie halt aufgeht. Ja.
Kann ich mir auch vorstellen, weil diese Planung von vielen Budgets, die dann so allokiert werden, die ja doch eher so eine langfristige ist und da wollen wahrscheinlich viele Werbetreibende erstmal dieses Umfeld testen und schauen, was da funktioniert. Also ich denke mir auch, dass es schon noch erfolgreich dort werden kann. Was ich aber interessant fand, ist eben, dass Netflix ja wirklich sehr gute Zahlen in jeder Hinsicht eigentlich reported hat, sowohl von der Profitabilität als Nutzerwachstum und so weiter. Also alles weit über den Markterwartungen gewesen ist und zwar wirklich weit drüber, sogar die Flüsterschätzung eigentlich geschlagen und dann trotzdem der Kurs um 9% eingebrochen ist. Also vielleicht muss man das natürlich auch so ein bisschen im Kontext sehen, dass am Freitag wohlgemerkt der ganze Markt ziemlich kollabiert ist, besonders was Tech angeht. Mhm. Aber natürlich solche Fragestellungen, wie du sie jetzt gerade aufgebracht hast, auch mit reingespielt wurden und Netflix auch angekündigt hat, dass sie künftig keine Abonnentenzahlen mehr reporten werden. Das hat natürlich auch viele Leute verwirrt, weil bisher war das immer so, ja, der Maßstab, nebst natürlich der Profitabilität und grundsätzlich dem Wachstum. diese Abonnentenzahlen. Und dann fragt man sich halt schon, was steckt dahinter, wenn ich das künftig nicht mehr reporten will? Also dann bin ich mir vielleicht dessen nicht mehr so sicher, dass ich dieses Wachstum an Abonnentenzahlen beibehalten kann.
Naja, Sie wollen ja bestimmte Meilensteine halt reporten, ne? Haben Sie jetzt gesagt. Aber ja, das, wenn du irgendwas ankündigst, nicht reporten zu wollen, klingt das ja immer danach, als würdest du was zu verheimlichen haben.
Exakt.
Ja. Und ein weiteres Unternehmen, diesmal tatsächlich Magnificent Seven, hat auch so ein bisschen Probleme, ne? Und ich habe ja auch am Anfang des Jahres prognostiziert, dass Apple am Ende des Jahres nicht mehr das wertvollste Unternehmen sein wird. Und im Moment entwickelt sich alles stark tatsächlich in diese Richtung. Und zwar hat Apple tatsächlich die Spitzenposition als weltweit größter Smartphone-Verkäufer verloren. Und zwar an Samsung. Und verantwortlich dafür ist natürlich vor allem die Situation in China.
Wo die Umsätze mit den recht teuren im Vergleich Apple-Devices ja ein echtes Problem für Apple gerade darstellen, oder?
Ja, genau. Also, und das liegt ja eigentlich, genau, das liegt ja natürlich nicht an den Preisen, sondern das liegt daran, dass insgesamt die westlichen Unternehmen in China ihre Rolle verlieren. Die Apple-Devices sollten ja auch schon vor langer Zeit aus den offiziellen Nutzung ja verschwinden, zugunsten mehr lokalen Devices. Und genau, da das ein wichtiger Markt für Apple natürlich war, wirkt sich das entsprechend auf die Umsatzzahlen halt aus und auf die Verkaufszahlen.
Ja, und mit deiner Bewertung hast du ja auch schon recht gehabt, weil Microsoft ja schon jetzt eine Weile das wertvollste Unternehmen geworden ist und damit Apple ja eingeholt hatte schon, auch Börsenkapitalisierung.
Das stimmt, ja. Und im Moment sieht es ja eben nicht nach einem schnellen Rückkehr von Apple. Und um nochmal kurz bei Apple und China zu bleiben, da wird es sowieso zunehmend schwierig für Unternehmen aus dem Westen. Und zwar Apple musste aus dem App Store und auch andere Unternehmen aus ihren App Stores unter anderem eben WhatsApp entfernen. Und das liegt eben an den insgesamt natürlich Wirtschaftskrieg, aber der sich ja auch sehr stark verschärft mit den Problemen, die TikTok in den USA jetzt bekommt. Und übers Wochenende ist da tatsächlich auch noch ordentlich was passiert.
Allerdings. Und das Interessante, was sich in China jetzt dort abspielt, eben, wie du gesagt hast, WhatsApp, Signal, Telegram, also lauter solche Messenger-Apps, mussten jetzt aus dem App Store entfernt werden. Also das, was China eigentlich die ganze Zeit schon macht, dass viele westliche Unternehmen in China natürlich gar nicht verfügbar sind, das versucht China jetzt so ein bisschen dem Westen oder den USA vorzuhalten mit der aktuellen Entwicklung rund um TikTok. Und da hat jetzt tatsächlich das Repräsentantenhaus übers Wochenende entschieden, dass...
Und zwar mit einer großen und bipartisan Mehrheit, ne?
Ja, dass jetzt TikTok nicht in 6 Monaten, aber in 9 Monaten aus dem App Store fliegen muss, wenn es bis dahin nicht desinvestiert ist. Also sprich, wenn die US-Company nicht abgespalten ist und von China damit und dem Mutterkonzern ByteDance unabhängig ist. Also von daher, so ein bisschen war es auch ein schlechtes Wochenende, nicht nur für Elon Musk, sondern auch von Donald Trump, der ja plötzlich doch TikTok eigentlich ganz gerne dabei hätte, weil ein Investor seine komische Company fleißig hochpumpt. Und auch die Ukraine-Hilfe, wo Trump ja auch dagegen war. Also irgendwie scheint da ein bisschen was passiert zu sein, dass sein Rückhalt hier geschwunden ist, dass 2 Entscheidungen jetzt eigentlich gegen ihn gefällt wurden.
Ja, haben ein paar Republikaner doch eigene Eier. Ja, das wird jetzt auf jeden Fall spannend, wer denn jetzt TikTok kaufen wird, weil da gab es ja schon diverse seltsame Ideen von, wer war das, Oracle? Bis
genau, Larry Ellison, das war damals noch so ein bisschen in diesem Trump-Buddy-Lager, das doch dann noch aktuell ist.
Bis zu Steven Mnuchin.
Der war doch mal Finanzminister, glaube ich, oder Wirtschaftsminister, eins von beiden, der sich dann andient, hier ein Komitee zusammenzustellen, das zu übernehmen. Also ja, das ist natürlich auch ein bisschen haarsträubend, wenn hier Ex-Politiker dann auf der einen Seite quasi mit ihrer Cloud entscheiden, dass das abgespalten werden muss und dann sich auch noch als die Profiteure dann darstellen können, potenziell. mal schauen, was dann mit TikTok dort passieren wird in den USA.
Vielleicht fusioniert das mit Truth Social. Das wäre doch ein Match made in heaven.
Ja, aber ich bin gespannt, was es dann halt für die Bewertungen letztendlich dann auch für die Company dahinter bedeutet, weil natürlich die ganze Fragestellung rund um ja die rechtliche Situation dort und das mögliche Verbot hängt natürlich als ein Damoklesschwert über der ganzen Unternehmung. Also Scott Galloway beispielsweise meinte, dass er sich Secondaries dort irgendwie kaufen will, weil eben solange das Damoklesschwert dort hängt, die Bewertung künstlich niedrig ist und dann, wenn man sich anschaut, wie erfolgreich TikTok eben ist, ich meine, das läuft ja den Facebook-Metas dieser Welt quasi so den Rang ab. Natürlich hat Instagram jetzt nochmal ganz gut die Kurve bekommen, indem es TikTok recht erfolgreich kopiert hat. Mhm. Aber ist natürlich TikTok schon der große Player. Und vergangene Woche waren ja auch da Zahlen rausgekommen, dass sie wirklich auch am Geld drucken sind. Also was waren es, 20 Milliarden oder so in dem Quartal, glaube ich, an Gewinn erwirtschaftet haben. Irgendwie sowas in der Größenordnung. Posten wir auch gerne den Link. Also hochprofitabel, was TikTok dort betreibt auch.
Ja, und da wird der Verkauf ja auch dadurch gar nicht so viel einfacher, ne? Weil wenn man sich jetzt anschaut, welche die typischen Kandidaten wären, wo das quasi ins Portfolio passen würde, die werden das natürlich ja auch gar nicht machen dürfen, aufgrund von eben kartellrechtlichen Bestimmungen, ne? Also die Vorstellung, dass Meta da den amerikanischen Teil kaufen sollte, ist ja, oder auch Google, ist ja quasi unvorstellbar. Meta, apropos Meta, hast du ja schon erwähnt mit Instagram, wo sie die Kurve gekriegt haben. Aber sie haben ja auch in vielen Bereichen ja die Kurve gekriegt, nachdem sie in dem vergangenen Jahr und davor noch die große Metaversum-Offensive gestartet haben und alles darauf ausgerichtet, inklusive des Namens. Und das denen nicht gerade gut getan hat als Unternehmen, haben sie sich wieder neu erfunden als eine AI-Company. Und das ziemlich erfolgreich. Und da gab es wieder vergangene Woche neue Ankündigungen. Unter anderem das neue Sprachmodell Llama 3, das in den Benchmarks auch wirklich gegenüber Closed-Source-Modellen wirklich ordentlich performt. Also es wurde vor allem gegen die Gratis-Modelle, also die etwas schwächeren Modelle von OpenAI und auch Anthropic getestet. Und da hat es ja auch weitestgehend ja auch sogar besser performt im Vergleich zu den neuesten und mächtigsten Modellen. Nicht ganz so stark, aber es ist auch ein Open-Source-Modell, also und auch mit kommerziellen Lizenz, also somit sehr, sehr spannende Entwicklung für, ja, für alle, die solche Modelle dann ja auch weiterverwenden wollen. Und das ist ja nicht die einzige Neuigkeit, sondern das Modell soll ja auch in alle möglichen Anwendungen dann ja auch integriert werden, also bei Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook. Es ist eigentlich ganz interessant, weil, falls du dich noch erinnerst, die hatten ja auch zwischenzeitlich mal so ein conversational Ding im Facebook Messenger eingeführt, damals, als es so mit Siri und Alexa und so weiter losging und wo man so die ganzen conversational Interfaces angefangen hat zu entwickeln. Und sie haben das nach einer relativ kurzer Zeit halt eingestellt, weil das ja die Erwartung ja noch nicht erfüllt hat. Und so wie sich rausstellt, war das trotzdem eine gute Idee wahrscheinlich, aber eine zu frühe Iteration. Und somit kehren wir jetzt mit den Möglichkeiten, die die generative KI bietet, wieder ein Stück weit zu dem zurück, so dass du in deinen ganzen Messengern jetzt solche Assistenten halt integriert hast. Und es gibt jetzt eben auch Meta.ai, wo du quasi wie ChatGPT das einfach so nutzen kannst. Es ist allerdings wie viele Sachen im Moment noch nicht in Europa verfügbar, so dass, wenn man sich das ausprobieren möchte, muss man dann mit VPN arbeiten.
Was hältst du von dieser Strategie? Also den Use Cases so von solchen Chatbots in all den Applikationen von Meta, die du jetzt gerade genannt hast?
Also ich nutze jetzt gar nicht so viele von den Meta-Dingen, wie mir jetzt gerade auffällt, also bis auf WhatsApp. Aber ja, also ganz ehrlich, ich glaube, sehr viel entwickelt sich ja auch gerade in dieser Richtung. Und dieser Messenger dort quasi verfügbar zu haben, wo ich ohnehin schon bin und was ich ohnehin schon nutze und im Zweifel ja auch die Dinge direkt in den Konversationen halt zu verwenden, das ist eigentlich schon ganz spannend, ja. Also weil du ja, also ich glaube, es wird ja auch immer stärker in diese Richtung gehen und dann sieht man ja auch schon auch bei den nächsten News, die wir dann ja auch noch haben werden rund um Adobe, dass du natürlich diese KI-Assistenten nicht mehr als irgendwas standalone irgendwo haben wirst, sondern die werden halt integriert in alle die Kanäle und Anwendungen, die du ohnehin nutzt.
Ich bin halt gespannt, weil ich habe gerade in diesem Kontext von so Social Apps wie diese halt sind, da ging es ja zunächst mal zu Beginn drum, dass Nutzerinnen und Nutzer miteinander kommunizieren können. Und ob dann dieser Kontext jetzt, ich habe jetzt so einen Bot dort drin, also ob das, für mich sieht es aktuell noch so ein bisschen danach aus, nach diesem üblichen Move, ich plansche jetzt mal AI an alles ran sozusagen oder so ein Chatbot an alles. Also wie eben sämtliche Social Apps, die erstmal so gestartet wurden, dann irgendwann Messenger wurden und sämtliche Messenger irgendwann Social Apps wurden. Also sich dort alles immer mit zusätzlichen Features angereichert hat, jetzt eben überall Chatbots irgendwie rangeflanscht werden. Ich finde es noch ein bisschen schwierig. Will ich dann über WhatsApp mit einem Bot irgendwie kommunizieren oder will ich da nicht eigentlich mit den anderen Leuten kommunizieren oder welche Funktionalitäten übernimmt dann für mich der Bot in so einem Kontext? So, das ist für mich noch so ein bisschen die Frage. Also ich kann mir vorstellen, jetzt so, wenn ich jetzt B2B-Konversationen darüber habe, also Customer Service Management, lauter solche Sachen, dass es hier sicherlich für Shops und so weiter viele interessante Möglichkeiten gibt, dann bestimmte Sachen auch zu automatisieren in der Interaktion dann mit Kunden und Kundinnen. Das könnte ich mir als einen ganz guten Use Case vorstellen, zum Beispiel. So ein Consumer, User to User, frage ich mich noch so ein bisschen, was da so der Use Case ist.
Ja, also man kann da zum Beispiel nicht, also man kann ja in den Dingen schon mal irgendwie welche Bilder generieren. Das ist sicherlich auch alle eine Anwendung, aber auch ich weiß es nicht, ob das ja auch unbedingt miteinander vermischt werden muss, sondern ob du dann einfach mal in deinen Kontakten so eine, in WhatsApp zum Beispiel, den AI-Bot hast, wenn du dann irgendwelche Fragen hast oder wenn du da irgendeinen Text zum Beispiel generieren willst. Ich glaube, das wird sich nochmal rausfinden. Oder manchmal, also jetzt vielleicht weniger in WhatsApp, das hat man vor allem in einer Mail, wenn du etwas ausführlichere Antwort in einem bestimmten Stil dann halt schreiben willst und keine Zeit hast, irgendwie lange zu tippen, dass du mit so paar Stichworten da direkt diese Antwort halt bekommst. Also das kann man sich ja schon vieles vorstellen, was da möglich sein wird oder dass dir sogar Antworten vorgeschlagen werden, weil das Spannende zum Beispiel an so einem WhatsApp ist, man könnte als Kontextfenster deine ganzen Konversationen letztendlich haben, dann weiß man ja auch, in welchem Ton, in welche Art du ja schreibst. Und dein Schreibstil kann ja eigentlich auch sehr gut nachgeahmt werden, um mit im Zweifel einem Klick bestimmte Nachrichten halt zu beantworten.
Wir werden sehen, ob das da so der Use Case ist, aber sicherlich interessant, dort mal verschiedene Sachen auszuprobieren. Und da ist Meta ja auch immer gut drin, hier so verschiedenste, in der Startup-Manier, verschiedenste Sachen mal rauszuwerfen, zu schauen, what sticks, und dann auch vielleicht schnell wieder einzustellen und andere Use Cases zu finden. Ja, das ist ja so eine Exploration, die Meta auch häufiger
Also persönlich macht. Finde ich natürlich von den ganzen News schon eher, dass die neuen Sprachmodelle sehr spannend, also gerade die Open-Source-Modelle, und schon bezeichnend, dass Meta da wirklich einen etwas anderen Weg gegangen ist als die anderen Big Techs, ne? Indem sie das ja von Anfang an Open-Source gestellt haben, also ausgerechnet Meta.
Ja. Ja, sie waren ja auch schon sehr früh dabei, also früher als viele andere, muss man sagen. Die AI dort, ich glaube 2014 schon mit dieser prominenten Personalie dort ja auch schon sehr, sehr hoch aufgestellt haben.
Und ne, wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, dass, wie gesagt, das ist ja auch nicht der erste Versuch von Meta, so eine Art Conversational Bots, Conversational Interfaces in ihre Messenger halt zu integrieren. Und mit Generative AI hat das ja wieder neue Möglichkeiten, sich zu entwickeln und wird ja auch wieder damit experimentiert. Das sieht bei einem anderen Unternehmen, das ja auch recht früh war bei den Conversational Interfaces oder sogar ein Stück weit das versucht hat zu prägen, ein bisschen anders aus, ne? Also wie ist es bei Amazon und Alexa? Da würde man eigentlich denken, dass Generative AI eigentlich auch wieder Neustart und neue Möglichkeiten ermöglichen würde, aber sieht de facto im Moment anders aus.
Ja, und da sieht man auch so eine typische Entwicklung von der Kombination unterschiedlicher Modelle. Also sprich, Amazon hat ja mit Alexa dort den Start hingelegt, auch Hardware dort eben zur Verfügung zu stellen. Das war ja damals so die Revolution, dass man tatsächlich so einen Speaker hatte, mit dem man sich unterhalten konnte. Um dann aber auch sehr schnell rauszufinden, dass die Unterhaltung, die erstmal für alle als sehr generell vermutet wurde, also so wurde es ja von auch Amazon kommuniziert, man kann eigentlich alles damit machen, man sehr schnell feststellen musste, dass eigentlich nur ganz bestimmte Sachen einigermaßen funktionierten. Und das wurde dann natürlich auch von Siri, die waren ja schon früher dann nicht mit der eigenen Hardware, aber dann auf den iPhones entsprechend dann unterwegs. Da war ja die gleiche User Experience und auch mit Googles Version davon, dass doch eine große Frustration von den Nutzerinnen und Nutzern damit einherging, weil hier wurde es eigentlich als so ein General Purpose Item und Konversationspartner verkauft, um dann aber festzustellen, dass auf der anderen Sache nur die Sachen funktioniert haben, die hardcoded waren. Und somit stand eigentlich diesem General Purpose Erwartung einer absolut nicht skalierbaren Implementierung von Hardcoding von zig Use Cases dann gegenüber. Und das hat entsprechend zu dieser Nutzerfrustration geführt. Amazon hat ja dann noch versucht, auch was Neues ranzuplanschen. Die haben diesen eigenen App Store dann entwickelt, dass man eigene Skills entwickeln konnte. Das hat auch nicht so richtig abgehoben, weil einfach, ich glaube, die Frustration ja schon so hoch war, wenn die Leute schon gemerkt haben, dass sie nicht wirklich die Sachen für viel einsetzen können. Dann hat es jetzt dort auch nicht wirklich den Demand gegeben. Und in konsequenter Weise hat Amazon jetzt vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie eine ganze Menge von dem, was an Fördermitteln bisher so für dieses Ökosystem Alexa App Store / Skills zur Verfügung stand, jetzt einstellen. Bisher haben Entwicklerinnen und Entwickler eben auf AWS dann entsprechend Hosting bekommen für diese Skills, die sie entwickelt haben. Das wird ab sofort kostenpflichtig, wenn man das weiter dort betreiben möchte. Also man sieht klar, dass Amazon eigentlich dieses Ding jetzt abgeschrieben hat und natürlich jetzt mit Generative AI dort ganz andere Möglichkeiten bestehen. Also das, was man eben vorher als diese Einschränkung hatte, dass auf der Nutzerseite die Erwartung eine General Intelligence oder General Conversation eigentlich möglich ist, auf der anderen Seite dann aber Hardcoding stand, ist jetzt natürlich die Möglichkeit, auf der Angebotsseite auch diese General Anfragen auch bearbeiten zu können durch eben Generative AI. Aber das erfordert ja eigentlich diesen ganzen Tech-Stack, den man bisher dort aufgebaut hat, mehr oder weniger wegzuschmeißen und das vom Scratch neu zu machen. Und ich denke, das ist einfach nur der konsequente Move jetzt daraus, dass man halt auch sagt, ja gut, warum sollen wir jetzt hier noch weiter Geld in ein totes Pferd reinstecken, statt jetzt auf ein neues umzusatteln.
Ja, auf jeden Fall. Trotzdem, ne, muss man sagen, Amazon hat ja so ein bisschen so diesen Start gegeben in solche KI-Devices, die eine etwas andere Interaktion mit der Technologie ermöglichen sollten und ja, ein Stück weit zu einem Prototypen von vielen Devices, die sich jetzt daraus entwickeln. Und wir haben ja in der vergangenen Woche schon ein bisschen den Humane AI Pin zerrissen, haben wir selbst natürlich nicht getestet, sondern das basierend auf den Reviews, die es sonst gibt. Also weit kommt es noch, dass ich mir so ein Ding für irgendwie 800 Euro kaufe, das nicht viel kann. Und haben wir aber drüber gesprochen, wie eigentlich, welche Potenziale eigentlich in vielleicht bereits bestehenden Devices stecken, wie zum Beispiel Earbuds. Und da gab es eine neue Entwicklung in der vergangenen Woche, allerdings nicht von Apple mit ihren Kopfhörern, sondern von Nothing Earbuds. Die Company Nothing, sagt ihr was? Nee. Die machen ja auch so Nothing Phone und die fokussieren sich auf diese Nachhaltigkeit und Reparaturfähigkeit. Also die sagen, sie wollen halt einfach Geräte bauen, die nicht diese eingeplante Obsoleszenz sozusagen drin haben, also dass du die irgendwann mal wegwirfst und gegen ein neues ersetzt, sondern dass sie dann entsprechend modular aufgebaut sind, sodass du einzelne Teile halt austauschen kann und dass sie lange halten sollen. Und die haben eben eigentlich auch ganz schicke Earbuds mit auch ein Active Noise Cancelling rausgebracht, die ja eine direkte ChatGPT-Verknüpfung haben. Das heißt, dass du direkt über die Kopfhörer letztendlich ChatGPT halt quasi ansteuern kannst. Allerdings funktioniert diese Funktion im Moment nur mit deren eigenen Phone und noch nicht mit anderen Telefonen. Aber insgesamt, also ziemlich günstig, gerade im Verhältnis zu so Noise-Canceling-Kopfhörern. Und vor allem, wenn sie sich zunehmend so als so ein Smart-Device halt etablieren wollen, weil die kosten gerade mal 99 Euro. Und sehen echt schick aus. Mhm. Also gerade wenn die stärkeren KI-Möglichkeiten auch für andere Devices und nicht nur für deren eigenes Phone halt kommen, kannst ja eigentlich ganz, ganz attraktiv sein und vielleicht auch eine valide Alternative zu so Apple-Kopfhörern, die dann deutlich teurer sind. Allerdings muss man sagen, sind die Devices, wie gesagt, die funktionieren natürlich nicht stand-alone, sondern du brauchst natürlich weiterhin ein Phone dafür. Aber da kann ich mir auch vorstellen, dass zum Beispiel mit den Apple Earbuds, dass es auch viel stärker eben in diese Richtung geht, dass sie zu mehr als einfach nur Kopfhörer werden. Du kannst ja auch darüber schon Siri zum Beispiel auch direkt ansteuern und so weiter, also dass die KI-Funktionen dort noch stärker werden. Aber ein Hardware-Device, das ich eigentlich noch ein Stückchen spannender fand, was auch letzte Woche viel Presse gefunden hat, ist Rewind bzw. Limitless heißt das jetzt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnert hast, dieses Rewind Pendant, das war ja erstmal so ein Smart-Device, das wie so ein ja, wie heißen so die Dinge, die du dir so auf den Hals halt aufhängen kannst, so ein dekoratives Ding. Und jetzt sieht das ein bisschen anders aus. Jetzt ist es so ein Clip, den du dir ans Hemd, an den Kragen oder sonst noch wo anklippen kannst. Und das hört halt zu.
Mhm. Da hatten wir ja auch schon mal davon berichtet in einer Podcast-Folge. Das Geilste daran fand ich eigentlich dieses Video, mit dem es jetzt so ein bisschen promotet wurde und in dem ein deutlicher Seitenhieb auf eben den AI-Pin drin versteckt war, weil es wurde dann erstmal eben in diesem Video wurden diese Devices gezeigt, die sind so ganz bunte Clips, also in ganz vielen verschiedenen Farben und dann stand der Preis 699, also exakt der Preis wie der UX-Pin, AI-Pin und dann hat man einfach die 6 rausgeschmissen, die explodierte dann und stand nur noch $99 da und dann stand da drunter Lux Cleaner. Das war so die Kommunikation, also schon ja, ein Seitenhieb auf einen anderen Wettbewerber im AI-Hardware-Bereich, der dort so drin versteckt war.
Ja, das Ding hat jetzt keine Kamera. Das fokussiert sich wirklich rein auf die Sprache. Und das nimmt dann de facto quasi alles auf, was gesagt wird. Was natürlich so ein bisschen spooky ist von der Privatsphäre. Aber man hat ja so ein bisschen Privacy-Schutz halt integriert. Das heißt, wenn es schon eine Stimme erkannt hat, wie meine zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einfach nur für mich so Mindnote machen will, dann wird das, und ich die Nutzerin bin, dann wird das ja auch gleich aufgenommen und transkribiert. Wenn du da zum Beispiel noch nicht registriert wirst und deine Stimme erkannt wird, dann wird das erstmal quasi ausgeblendet und erst wenn ich dich explizit frage, ob ich aufnehmen darf und dass diesen Consent halt raushört, wird das halt aufgenommen. Aber trotzdem ist es so, kannst du dich an diese Black Mirror Folge erinnern? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber wo sie solche Kontaktlinsen quasi haben, die ja alles aufnehmen, sodass du dich zu jeglicher Situation, sodass du eigentlich keine Diskussion darüber mehr haben kannst, wie denn, wer denn was gesagt hat, genau, weil du das alles aufgenommen hast. Und ein Stück weit, wenn du, sagen wir mal, alle möglichen Konversationen damit aufnimmst, finde ich das jetzt auch so ein bisschen problematisch. Allerdings kann es natürlich in vielen Kontexten doch von Vorteil sein. Genauso wie man jetzt so Firefly oder an Otter oder wie die ganzen Tools nutzt, um die Online-Meetings quasi zu transkribieren, kann das ja auch in, sagen wir mal, der physischen Welt auch durchaus von Vorteil sein, irgendwas zu haben, was dir hilft, Sachen zu erfassen, zu dokumentieren und viel später halt aufzuschreiben, ja.
Wobei ich mich, ja, bin ich bei dir. Ich frage mich da aber auch gleichzeitig wieder, brauche ich dafür dann zusätzliches Device? Weil wir haben alle schon ein Smartphone in der Tasche, was auch ein Mikro hat. Also ist es dann etwas, wo ich mir ein zusätzliches Device kaufe für, oder ist es einfach eine App in dem existierenden sozusagen, ne? Also ob ich das dann parallel nochmal zu meinen existierenden Devices noch eins mit mir rumschleppen will, was halt dieses Recording macht, was ja von der Hardware meine existierende
Infrastruktur. Klar, also im Moment hast du jetzt noch nicht direkt so eine Möglichkeit, dass du es aufnimmst und dann sofort irgendwie die Notizen gemacht werden. Plus, du musst ja immer das Ding halt rausholen. Ich denke immer, also das ist natürlich alles kleine Use Cases, so, ne? Die, wo man sich dann fragen kann, wäre ich bereit, dafür jetzt 99 Euro auszugeben? Aber ich habe natürlich immer wieder so irgendwelche Ideen, wenn ich gerade laufe oder Fahrrad fahre. Und im Moment muss ich irgendwie beim Laufen irgendwie anhalten, Handy rausholen, aufnehmen und es auch dabei haben. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, musst du das Handy gar nicht dabei haben, damit diese Aufnahme überhaupt stattfindet und diese Transkription. Du brauchst halt die Apps natürlich, um auf die Transkripte dann und die Notizen halt zuzugreifen. Aber ja, das ist natürlich ein sehr valider Punkt. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt so vorstelle, auf einer Konferenz zu sein, wo du mit so ganz vielen Leuten sprichst, hat das ja auch schon mal einen Vorteil, dass du sowas halt direkt da hast und nicht jedes Mal mit deinem Handy irgendwie rumhantieren musst.
Ja, ich bin gespannt, wie breit halt diese Use Cases sind, ob sie eben groß genug sind, um dafür so eine zusätzliche Hardware dann zu rechtfertigen oder eben nicht. Aber das wird man halt sehen, ne? In welchem Kontext es vielleicht auch eingesetzt wird. Gerade so ein Unternehmen kann ich mir vorstellen, in irgendwelchen Meetings, wobei in solchen Meetings hast du ja dann auch schon auch existierende Hardware, wo das dann wiederum eine ganz coole App sein könnte, was man ja eh dann schon mit so Fireflies und sowas schon hat. Also ja, ich bin gespannt, wie groß dann die Nische ist und ob sie groß genug ist für so ein zusätzliches.
Ja, und wie viel davon kann ja potenziell dann doch irgendwann mal Apple zum Beispiel mit ihren vielen Devices, die sowieso schon in dein Leben ein Stück weit so integriert sind, zum Beispiel abdecken, ne?
Ja, also deine AirPods haben ja auch ein Mikro drin. Also von daher müsste ich dann auch nicht mehr das iPhone rausholen. Wobei, wenn ich mich mit anderen Leuten unterhalte, genau, und dann meine AirPods drin habe, ist es halt auch vom ganzen Interaktionskontext, auch wenn man das halt durchschalten kann, dass man trotzdem die Leute hört, zumindest nicht so das, was man beim Gegenüber sehen will, dass die Ohren dann noch mit was anderem belegt sind, während ich mich unterhalte. Ja. Das ist auch ein bisschen schwierig. Aber
das stimmt, wir werden sehen. Aber nicht nur im Hardware-Bereich gab es Neues bei den KI-Themen. Wir haben ja schon Meta erwähnt. Interessante Entwicklung gab es jetzt auch bei Microsoft. Und das fällt so ein bisschen in die Deepfake-Kategorie. Mit Vasa 1 haben sie ziemlich beeindruckend tatsächlich Bilder zum Sprechen und Singen gebracht. Und was ich daran faszinierend fand, es gibt ja schon seit einer Weile Tools, Programme, Möglichkeiten, mit dem du Bilder quasi animieren kannst, insofern, dass sich die Mundbewegung dem Text anpassen. Was ich eben aber an der neuen Entwicklung von Microsoft so spannend fand, ist, wie die ganze Mimik da auch mitlief und wirklich sehr, sehr überzeugt war, dass du nicht einfach mal ein versteinendes Gesicht hattest, wo sich so der Mund halt passend bewegt hat, sondern dass da wirklich das gesamte Gesicht ja mitging und es zum Teil auch wirklich schwer vom echten Gesichtsausdruck zu unterscheiden war.
Ja, das fand ich auch das Faszinierende. Und wer jetzt bei Vasa an Knäckebrot denkt, das war auch so meine erste Assoziation, die man noch hat. Vasa von Microsoft, aber mit V geschrieben, nicht mit W. Das fand ich auch faszinierend eben, dass diese Emotionen, die in diesem Voice Recording dann drin waren, durch das Video, was dann ablief, was eben ja nur auf einem Foto basierte, das war der einzige Input, dann so gut diese Emotionen in der Mimik rausgearbeitet war. Also das zu identifizieren aus der Sprache und dann so darzustellen. Ich frage mich, wie das dann sprachübergreifend auch funktioniert, weil in unterschiedlichen Sprachen, also wenn ich jetzt an Arabisch denke, da sind die Emotionen ja, wenn man der Sprache nicht mächtig ist, hört sich das, glaube ich, für jemanden so an, als ob die dort am Schimpfen sind oder so, obwohl das dann halt nicht der Fall ist. Also die Sprachen haben ja auch sehr unterschiedliche Spektrum, wie Emotionen dann auch übertragen werden, wie das in diesem Modell dann auch reflektiert ist. Und das muss wahrscheinlich dann für jede Sprache einzeln trainiert werden, natürlich, um hier die Mimik dann da entsprechend mit abzubilden dann, ne? Aber ich fand's total faszinierend und sicherlich ist dieses nicht öffentlich zugänglich, wenn ich mir so vorstellen kann, was damit alles an Deepfakes dann möglich ist. Und ich brauche nur noch ein Foto von einer Person und kann dann ja wirklich ein absolut überzeugendes Video so generieren mit Gesichtsausdrücken und allem, die dort in der Konversation zum Ausdruck
kommen. Ja, und dann kommt in diese Richtung ja auch noch eine Entwicklung von Adobe mit generativen Funktionen für Videos. Also wir haben ja auch schon von Adobe Photoshop Fireflies gesprochen. Und das ist immer wieder so ein bisschen irritierend, dass zwei Dinge in diesem Gen-AI-Bereich so Firefly heißen. Ja? Das eine ist dieser automatische Note-Taker und das andere ist diese Bildbearbeitungssoftware von Adobe. Und mit bisher konnte man das nur für Bilder verwenden, also bestimmte Bereiche aus dem Bild entfernen, mit Prompts bearbeiten oder neu erstellen. Und jetzt wurde das ja auch erweitert auf nicht nur statische Bilder, sondern tatsächlich Videos. Und das wird dann ja auch in Premiere Pro, also das Videobearbeitungstool von Adobe, auch wirklich integriert. Und die Beispiele waren ja ziemlich beeindruckend. Also du kannst zum Beispiel ein bestimmtes Element aus diesem Video entfernen und das wird auch konsequent entfernt. Du kannst Elemente ersetzen, Menschen neue Kleidung geben lassen und so weiter. Und das ist ja auch wieder auch so ein Aspekt, wenn man das ja auch noch kombiniert. Du kannst entsprechend ja auch Situationen, die stattgefunden haben, ziemlich erheblich anders darstellen lassen, indem du in bestimmte Szenen andere Menschen, andere Gegenstände quasi reinsetzt mit einer großen Einfachheit. Also natürlich nichts, was nicht früher schon mit anderen Mitteln möglich gewesen wäre, aber das wurde dann durch die generativen Funktionen ja auch deutlich erleichtert. Wenn man sich vorstellt, was das alles kombiniert, also eben auch die Möglichkeiten, Stimmen zu erstellen, basierend nur auf Sekunden, dann diese super überzeugende Deepfakes mit der gesamten Mimik und dann noch diese generativen Funktionen in Video. Da sind quasi eine Generierung von völlig neuen Realitäten, die nie stattgefunden haben, aber absolut glaubwürdig aussehen, nichts im Wege. Und wenn man darüber nachdenkt, dass wir demnächst Wahlen in den USA haben und so weiter, das kann schon spannend werden, ja. Ja, also und, auch wenn die Sachen noch nicht verfügbar sind, es gibt ja nicht dieses eine Unternehmen, was gerade diese Technologie so gemeistert hat, sondern die Entwicklung, egal wie sehr unter Verschluss die bei den Big Techs gehalten werden, die werden sich verbreiten dazu. Da habe ich ja, das steht für mich außer Diskussion, ja.
Absolut. Und da sind wir wieder beim Thema so Cambrium Explosion, die wir dort sehen im ganzen AI-Kontext. Und vergangene Woche alleine, jetzt wo du gerade von Adobe gesprochen hast, ist natürlich auch eine andere Geschichte richtig viral gegangen. Wiggle AI, V-I-G-G-E-L-E AI, die eben auch so ein Replacement, also du hast ein Video und ein Video, was super viral ging, war so ein Rapper, der auf die Bühne tanzen, auf diese Bühne kommt und du kannst einfach diese Personen austauschen mit einer anderen Person und das war dann auch ziemlich realistisch. Da hatte jemand dann zum Beispiel Joaquin Phoenix hier als Joker dort dann reingeschmissen, der dann genauso auf diese Bühne tanzte. Und das ist ja nur der Anfang. Und zig solcher Player, die parallel ähnliche Sachen entwickeln. Da posten wir natürlich zu all diesen Sachen auch die Links, weil insbesondere hier man einfach diese Videos auch sehen muss, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was da schon alles möglich ist. Also definitiv in den Shownotes mal die Links anschauen und die Videos sich selbst zu Gemüte führen.
Ja, und jenseits von den AI-Themen, ein Thema, das früher ja eigentlich auch deutlich häufiger bei uns vorkam, in der letzten Zeit nicht ganz so stark, das Thema Krypto. Und was die Gemüte erhitzt hat in der letzten Woche, ist das Bitcoin-Halving. Was ist das denn? Und was hat das für Auswirkungen?
Ja, grundsätzlich gibt's ja bei Bitcoin und dem Manifest, was damals dort verfasst worden war, gibt es ja so diese Struktur, dass sogenannte Miner, die diese Transaktionen ja, die zwischen unterschiedlichen Nutzern dann ausgeführt werden, die müssen ja verifiziert werden. Und dafür bekommen sie als Belohnung, dass sie hier Rechenpower zur Verfügung stellen, eben Bitcoins. Und das ist so angelegt, dass die Aufgaben, die zu lösen sind, immer schwieriger werden oder die Bitcoins, die dann ausgeschüttet werden als Belohnung, immer geringer werden. Und der Hintergrund dieser ganzen Idee ist natürlich, dass wenn sich der Wert von Bitcoin nach oben entwickelt, dass dann natürlich auch der Incentive ein größerer wird, das zu tun. Also kann man auch die tatsächlich nominal ausgeschütteten Bitcoins nach und nach reduzieren, um trotzdem noch genügend Incentive zu liefern. Weil Bitcoin ja eben so die Theorie, und die zeigt sich ja ganz gut auch in der Praxis, ein deflationäres System ist. Und ja, deswegen findet in bestimmten Abständen immer so ein Halving statt. Das heißt, die Belohnungen, die dann an die Miner ausgeschüttet werden, halbieren sich. Was potenziell dann dazu führen kann, wenn eben nur noch die Hälfte an Bitcoins dann ausgeschüttet wird, dass dann weniger neue Bitcoins in Umlauf kommen, was im Umkehrschluss dann wiederum deflationär sich auswirken sollte. Also weniger Supply bei konstantem Demand würde dann zu weiter steigenden Kursen führen. Und das ist eigentlich auch, wenn man jetzt sich so die letzten Halving-Events angeschaut hat, insbesondere nach dem letzten hat es sich danach dann wiederum versiebenfacht, der Kurs, mit entsprechend großen Schwankungen, die dann auch zwischendrin immer stattfinden. Und ja, deswegen war das jetzt ein großes Event, haben alle drauf geschielt, was wird jetzt passieren? Erstmal ist jetzt noch nicht so viel passiert, weil viel eigentlich schon wahrscheinlich davor passiert ist. Der Bitcoin-Kurs hat sich ja schon kräftig nach oben entwickelt, hat ja kürzlich neues All-Time-High sogar erreicht. Also von daher ist natürlich viel von der erwarteten Kurssteigerung höchstwahrscheinlich auch schon in gewisser Weise reflektiert. Von daher ist der Kurs erstmal jetzt noch nicht so groß nach oben oder unten ausgebrochen durch das tatsächliche Halving, was dann am Freitag vergangener Woche, glaube ich, stattfand. Aber eben, da fand ich den Tweet tatsächlich am besten. Bitcoin Halving overnight, Tesla took half a year for that. Ja, also von daher Bitcoin, würde ich sagen, recht stabil aktuell bei in Euro 61.000, fast 62.000 Euro. Also durchaus eine dramatische Aufwärtsentwicklung von ja, in den letzten paar Monaten, die dort stattgefunden hat. Auf Jahresbasis 150%, auf Monatsbasis, naja, also eben vor einem Jahr, wow, stand es bei 36.000 Euro. Ja, dass dort die Entwicklung, eine ähnliche Entwicklung, weil wir jetzt gerade noch von Videos gesprochen hatten, die könnt ihr euch auch nochmal kurz anschauen, da sagen wir jetzt nicht allzu viel zu. Boston Dynamics, die Roboter, die immer mit Videos für sehr viel Aufsehen sorgen, weil sie ja so ein bisschen dystopisch oder Terminator-Erinnerungen wach werden lassen. Da ist jetzt der bisherige Boston Dynamics-Roboter in Rente geschickt worden. Da dachte ich, wow, krass, der wird jetzt abgesägt. Das Ding konnte doch schon super viel. Also es hat ja lauter so Tänze aufgeführt und Salto, Backflips und weiß ich was alles gemacht. Der wird jetzt ausgemottet oder eingemottet. Und ja, das wurde dann natürlich gleich ergänzt durch ein neues Video mit einem neuen Modell, der jetzt nicht mehr hydraulisch funktioniert, sondern rein elektrisch. Also das ist jetzt so die nächste Generation. Und das Video war nicht minder eindrucksvoll und spooky, vor allem, der mit so einem ganz komischen Move dann aufsteht aus der liegenden Position.
Natürlich darauf, die Videos darauf immer so ein bisschen ausgelegt, um so provokant zu sein und ordentlich Clickbait.
Klar. Aber es ist ja auch faszinierend, was die schon können. Und wenn du halt diese ganzen Sachen jetzt kombinierst mit AI dann wiederum und so, wo das dann alles hingehen kann, ist natürlich schon schon spannend. Und gerade Robots, da sind wir ja auch wieder bei Tesla, sind ja so die nächste Fantasie geworden, ja, in ganz vielen Bereichen, dass hier natürlich auch ein großer Boom besteht, dass das so humanoide Roboter so die nächste große,
ja, auch Nvidia hat ja sehr stark darauf gesetzt bei ihrer Präsentation, ne, mit quasi Chips und Modellen, die explizit für solche Einsätze bei den humanoiden Robotern ausgelegt sind.
Ja, also das demonstriert, was für ein Wachstumsmarkt dort natürlich gesehen wird in diesem Bereich. Ja, Next Big Thing sollte ja auch E-Commerce werden. Da gab es noch eine kurze News aus Berlin. 100 Millionen Investment sind jetzt nochmal in Flink geflossen. Da hatten ja alle eigentlich schon erwartet, gibt's endlich jetzt mal einen Merger mit Getir. Das scheint jetzt wohl doch noch nicht der Fall zu sein. Also Rewe und ein paar andere Bestandsinvestoren haben da nochmal nachgelegt. Mal schauen, wo es da noch hingeht, weil interessanterweise nicht dabei ist Mubadala, ein großer Investmentfonds aus den Emiraten, der nämlich auch in Getir und Flink investiert ist. Die haben, glaube ich, eher, wie dadurch zum Ausdruck kommt, gehofft, dass die endlich mal fusionieren und man sich dann das Geld sparen kann, dass beide gegeneinander Werbung machen. Also das ist ja auch ein bisschen verlorenes Geld, deswegen sind die nicht mehr mitgezogen. Also mal schauen, wie es da mit Flink weitergeht. Nochmal eine gewisse Lifeline, die sie ja bekommen haben. Ja, das soll es an Themen gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
Ziemlich spannendes Buch. Denk mal über eine Sache nach, so sagen wir mal in den letzten 12 oder 24 Monaten. Was würdest du sagen, war deine beste Entscheidung?
Meine beste Entscheidung? Mich recht flexibel auf die sich bietenden Optionen zu konzentrieren. Also nicht zu verbissen an einem bestimmten Thema festzuhalten, sondern den Raum für Optionen aufzumachen.
Und woran machst du fest, dass es deine beste Entscheidung war?
An den Spaß, den ich damit habe. Und auch an dem Fortschritt, der vielleicht damit dann Hand in Hand geht.
Also eigentlich war das nicht die beste Entscheidung, sondern das beste Ergebnis.
Die alternativen Ergebnisse kenne ich ja nicht.
Genau. Und darauf will ich hinaus. Mit der Buchempfehlung How to Decide, Simple Tools for Making Better Choices. Und da bist du natürlich keine Ausnahme. Ich glaube, jeder im ersten Schritt, wenn er denkt, was war meine beste Entscheidung, denkt nicht daran, oh, wo habe ich strukturiert eine Entscheidung getroffen und alle Aspekte mit berücksichtigt, sondern ich denke immer dran, wo hatte ich das beste Ergebnis, was die Autorin entsprechend Resulting nennt. Und die Autorin Annie Duke ist ja Pokerspielerin. Ich habe schon, glaube ich, mindestens ein Buch von ihr empfohlen. Und ich kann das Buch absolut empfehlen. Entweder als Hörbuch mit dem Arbeitsheft als PDF oder quasi als Buch mit gleich so einer Art Arbeitsheft, weil die einfach auch sehr viel praktische Tools bietet für eben Entscheidungsfindung und wie man so ein bisschen auch davon wegkommt, Entscheidungen und Resultate gerade bei so nicht wiederholbaren Entscheidungen zu trennen. Weil diese Entscheidung, die du jetzt gerade genannt hast, ja, die kannst du nicht 100-mal nacheinander wiederholen, um zu überprüfen, ob das eine richtige Entscheidung war.
Also weil ich nicht die Alternativen sozusagen parallel laufen habe und deswegen ja nicht weiß, wie der Outcome dort gewesen wäre.
Genau. Wenn du jetzt, sagen wir mal, eine Entscheidung hast wie ein Coinflip, ja, oder wenn du eine Entscheidung hast, die du mehrfach wiederholen kannst, dann kannst du natürlich einschätzen, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten für ein bestimmtes Ergebnis sind. Wenn ich diese Entscheidung de facto nur einmal treffe, habe ich limitierte Feedbackmöglichkeiten und trotzdem kann ich bei der Entscheidung, trotzdem kann ich diese Entscheidung in einzelne Schritte ein Stück weit zerlegen und mir Gedanken darüber machen, wie die Wahrscheinlichkeiten von einem bestimmten Ausgang sind, was mich auch ein Stück weit davor schützt, im nächsten Schritt das Ergebnis komplett meine Entscheidung wiederum zuzuschreiben und somit auch meine Entscheidungssteuerung in diese Richtung letztendlich zu drehen.
Okay, und was ist dann quasi das Framework oder der Rahmen, den sie dann liefert, um jetzt Entscheidung zu fällen? Oder wie?
Naja, es wäre jetzt vielleicht, da das Buch sich komplett darum dreht, wäre es vielleicht ein bisschen schwer, dass sie das quasi auf eine Sache zusammenzuführen, aber es sind einfach viele Aspekte. Und natürlich kannst du nicht jede kleinste Entscheidung auf diese Art zerlegen, sondern ein Teil dieses Framework ist, zu identifizieren, welche Entscheidungen es überhaupt wert sind, die sich mit denen auch längerfristig zu beschäftigen, weil auch einer der interessanten Aspekte, das in diesem Buch zur Sprache kommt, ist, wie viel Zeit wir eigentlich damit verbringen, banale Entscheidungen zu treffen. Ne? Also wir verbringen etwa 250 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, pro Woche, nur damit zu entscheiden, was wir essen, was wir anziehen und was wir im Fernseher, auf Netflix und sonst noch wo schauen. Und das ist eine ganze Menge.
Deswegen Mark Zuckerberg immer sein graues T-Shirt anhat und Steve Jobs immer die gleiche Jeans mit seinen gleichen Sneakers und seinem schwarzen Rollkragenpullover, um einfach so ein bisschen kognitive Overload rauszunehmen für Entscheidungen, die unwichtig sind aus dieser Perspektive.
Exakt. Und was daran aber auch interessant ist, weil ich mich dann ja auch immer so ein bisschen mokiere über die Leute, die so, keine Ahnung, nur Keto essen oder nur das oder nur das. Und ich verstehe aber, dass es auch eine gewisse Rationalität dahinter ist, weil das sind die sogenannte Kategorienentscheidungen. Und die entlasten uns letztendlich auch. Und zum Beispiel, wenn ich starke Tendenz dazu habe, ungesundes Essen zu essen, dann ist es für mich einfacher zu sagen, ich esse nur noch so, statt jedes Mal die Entscheidung zu treffen, was esse ich dann? Weil ich mich dann quasi jedes Mal, wenn ich was essen möchte, gegen eine Fülle von Optionen entscheiden muss. Und wenn ich sage, ich bin vegan, ich bin Keto, ich bin Paleo, ich bin sonst noch was, dann habe ich die Entscheidung einmal getroffen und die Anzahl der Alternativen ist dann deutlich geringer, was wieder mein Mental Load halt reduziert und weswegen es mir dann einfacher ist, mich nicht für irgendwelche ungesunde Sachen zum Beispiel zu entscheiden.
Also im Business-Kontext, gerade wo ja, wenn sich viel verändert, wie es der Fall ist durch Technologien, was die ganzen Unternehmen ja verändert, die Produkte, die Strategien, da ist es ja immer extrem schwierig, Entscheidungen zu fällen, weswegen viele Unternehmen auch sehr starr sind und über viele Hierarchien dann solche Entscheidungen erst dann gefällt werden und jeder sich absichern will. Da fand ich immer so dieses, was Amazon und Jeff Bezos gepredigt hat, immer ganz, ganz interessant, der halt gesagt hat, Entscheidungen müssen einfach schnell gefällt werden. Man muss einfach nur noch unterscheiden zwischen reversible decisions, also die One-Way, die auch wieder rückgängig gemacht werden können, und One-Way-Doors, also welche, die nicht reversible sind. Und auf die muss man sich konzentrieren. Alle anderen ist es viel wichtiger, einfach irgendeine Entscheidung zu fällen, als ewig rumzueiern, weil man es ja eh wieder rückgängig machen kann. Ist das auch so Teil dieses Frameworks, dann diese Differenzierung zwischen reversible und irreversible dann zu treffen?
Ja, wobei sie da jetzt nicht explizit diese Terminologie verwendet, sondern eher, also A, so diese Entscheidung danach, wie lange Zeit wird diese Entscheidung meine Happiness beeinflussen? Ne? Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt mittags irgendwie eine halbe Stunde entscheide, was ich denn essen will, die Happiness, die damit verbunden ist, dauert vielleicht noch die nächsten 3 Stunden und dann ist es halt vorbei. Und dann, also so eine Art wie Reversibility, natürlich auch ein Stück weit, wie schwer komme ich aus der Sache raus, ja? Also ich sollte irgendwie länger darüber nachdenken, wenn ich einen neuen Job in neuer Stadt, neuem Land und so weiter halt annehme und damit einfach sehr viele Konsequenzen mit herziehen, ja? Und, aber es gibt noch viele, viele, viele andere Aspekte, die sie da mit einbezieht und das lohnt sich wirklich und mit sehr vielen spannenden Aufgaben, die man selbst da so ein bisschen machen kann, um bestimmte Entscheidungen aus der Vergangenheit auch nochmal zum Beispiel zu analysieren, weil das ist ja immer wieder hilfreich für die Zukunft, wenn man sich erstmal mit den Sachen beschäftigt, wo man ja schon die Ausgänge kennt und man sich so ein bisschen darüber Gedanken macht, wie habe ich denn diese Entscheidung getroffen, welche Aspekte habe ich mit einbezogen, von welchen Aspekten wusste ich eigentlich gar nichts davon, deswegen konnte ich sie gar nicht mit einbeziehen und sehr viele hilfreiche Tools. Mhm.
Interessant. Ja, also wenn ihr demnächst eine Entscheidung zu fällen habt, was für jeden von euch natürlich zutrifft, dann ist das sicherlich eine sehr hilfreiche Empfehlung, darüber nachzudenken, dass die Buchempfehlung How to Decide Simple Tools for Making Better Choices von Annie Duke. Das soll es für diese Woche gewesen sein. sämtliche Links wie gehabt zu finden in den Shownotes unseres Podcasts auf der Website zurückzurzukunft.de. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und gerne auch Bewertungen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, leite ich ihn gerne an ein, zwei Freunde weiter. Bis kommende Woche.
Bis dann.